Reden am Limit, Folge 192. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Rammler an den Löffeln da draußen. Ich bin hier mit meinen besten Freunden Mietje Lafer und Daniel Abt. Und
ja, jetzt, wir sind nicht mehr beste Freunde, du hast Löffel gesagt, ey. An den Löffeln.
Ich hab Bene. Das ist keine Verwarnung,
oder? Das war die einzige Alternative zu Lauschern, die dir eingefallen ist.
Was, ja, in dem Moment schon, ja. Was, mein Hirn hat Signal gesagt, Löffel.
Krass.
Okay. Mein Hirn hat gesagt, nee, Signal,
du,
Löffel.
Du bist einfach ein Autor, das hört man einfach. Das ist sehr sprachgewandt.
Weiß ich nicht, ob das sprachgewandt ist.
Apropos, aber. Einstiegsfrage, direkt ins Eingemachte. Wie viele Bücher hast du verkauft?
Ein paar tausend.
Ja?
Ja, ich weiß nicht, wie viele.
Tausend.
Ich glaube so 4, 5, 6.
Ist das gut oder schlecht?
Ich weiß es nicht. Also so, 10.000 wären gut. Also es ist
das
noch
war die Erwartung oder die Hoffnung.
Es war mein Ziel auf jeden
Fall. Machst du noch weiter Promo?
Ja, ich bin irgendwann noch mal in so einer Fernsehshow, ich weiß es nicht, im Juni, BR-Abendshow, glaube ich. Und ja, nee, sonst, aber ich kriege konstant gutes Feedback. So, und klar ist da so jetzt dieser Anfangshype, wenn man so viel Promo macht und so weiter, ist dann natürlich vorbei. Aber nichtsdestotrotz, ja, es ist schön. Ich kriege auf jeden Fall konstant weiterhin gutes Feedback so und das ist sehr schön.
Wenn man die Bücher jetzt alle stapeln würde, dann wäre es wahrscheinlich schon ein großer Haufen trotzdem. Also ich versuche mir sowas ja immer bildlich vorzustellen. das ist dann wahrscheinlich schon ein beeindruckender Bücherstapel.
Ich weiß, also ich, wenn das 5.000, 6.000 Bücher sind, ist das schon ein Stapel, ja. Ist auf jeden Fall hoch.
Frage, noch eine Begleitfrage zur ersten Frage. Also wie sehr stört es dich, wenn jetzt Leute zum Hugendubel zum Beispiel gehen, also zu einer großen, zu einem Büchereifachgeschäft, einem Buchgeschäft, und das umsonst einfach nehmen, dort auf einem Sessel chillen und das lesen, einfach dein geistiges Einkommen umsonst lesen. Wie sehr stört dich das und wie willst du es unterbinden, wenn es dich stört?
Geile Frage, Alter.
Das ist wirklich eine tolle Frage.
Also Leute gehen da hin und lesen umsonst.
Lesen umsonst, ich verstehe, was du meinst. Stört mich nicht so, weil ich denke jetzt nicht, dass die das schaffen würden, das ganze Buch dort sitzend zu lesen quasi. Weil ich ja glaube, dass Hugendubel dort schon eine, jetzt nehmen wir Hugendubel, Policy hat, die sowas ist wie, man darf nur 2-3 Stunden maximal sitzen, da muss jemand anders dahin.
Glaube ich nicht.
Glaubst du nicht? Das wäre mal sehr interessant zu wissen.
Dein Buch gibt es in der Bücherei?
Ich wollte genau das Gleiche gerade sagen. Glaube ich nicht, aber ich war als Kind, ist mir eingefallen, oft in der Bibliothek, in der Bücherei, weil ich durfte nicht viel Fernsehen schauen und ums Eck von uns war die Gemeindebücherei und dann bin ich da oft hin und habe mich da wirklich so reingesetzt und habe so, ich weiß nicht, ob ich getan habe, das will ich lesen, aber ich habe auf jeden Fall viele Bücher mir Bildern angeguckt. Fand ich toll. Bücherei fand ich was ganz Tolles. Sie hat einen eigenen Büchereiausweis, traumhaft. War was Schönes.
Geil. Und wann kommt das Hörspiel?
Das Hörspiel ist noch nicht in Planung, aber das soll noch passieren, da bin ich mir sehr sicher. Das sind so Sachen, das muss der Verlag machen. Aber jetzt gab es erstmal einen Buchrelease und das macht man dann, glaube ich, so ein halbes Jahr später oder so.
Okay.
Gut. Würde ich nochmal auf dich zurückkommen, wenn ich es einsprechen muss.
Vielen Dank. Jetzt können wir losstarten, wenn ihr wollt.
Losstarten in dem Podcast.
Jetzt können wir direkt loslegen.
Jetzt können wir direkt loslegen.
Mit was legen wir denn los? Ja, Biene?
Dich wollte ich jetzt erstmal fragen. Du, ich habe gesehen, auf Instagram fliegst wieder.
Ja, ich habe meine erste Flugstunde, also was heißt meine erste Flugstunde dieses Jahres mit der neuen Flugschule, letzte Woche gehabt. Ich bin mit Matthias Dolderer geflogen, also ein Red Bull Air Race Champion, begnadeter Flieger. Das ist natürlich schon irgendwie was super Geiles, den als Lehrer zu haben. Und es hat auch, ehrlich, es hat mich wieder so gepackt. Es war unglaublich, es hat schon ein bisschen gedauert, wieder reinzukommen. Also man merkt schon, ich bin ja fast ein Dreivierteljahr nicht mehr geflogen. Da rostet man ein und ich habe auch gemerkt, ich bin eine Stunde 15 geflogen, ich war richtig durch danach. Also es ist für den Kopf, wenn du am Anfang wieder reinkommst, er hat natürlich auch gleich sehr viel mit mir gemacht, so um abzutesten, wie gut ich bin. Also ihr müsst euch vorstellen, und das fand ich echt verrückt fast schon, kurz nach dem Start zieht er dir einfach das Gas raus. Also du hebst ab und bist noch nicht sehr hoch und er zieht einfach das Gas raus und will checken, wie reagiere ich.
Und hast du einfach wieder reingemacht.
Ich so, ja, nix gibt's.
Zack, Finger weg, hast du gesagt.
Zack, ich so, hey, lass mal den Griffel hier weg vom Gas. So. nicht sprechen mit dem Taxifahrer oder mit dem Busfahrer während der Fahrt. Es war verrückt und beängstigend zugleich, wie schnell du eigentlich, also ist ja der Worst Case, ne, wenn nach dem Start du einen Motorschaden hast oder der halt irgendwas da nicht mehr funktioniert, wie soll, wie schnell du eigentlich da Richtung Boden gehst und wie du auch sofort von ziehen, also von ich will nach oben fliegen, zu drücken, ich muss erstmal die Nase nach unten kippen, damit ich nicht in der Luft quasi
stehen bleibe
und abstürze oder halt runterfalle sozusagen. Das war sehr spannend. Also das war sehr cool und ich glaube, es ist halt super wichtig, auch solche Sachen zu üben. Das feiere ich ja, weil nur so wirst du ja vorbereitet, falls mal so ein Worst-Case-Szenario irgendwie eintritt, dass du halt zumindest noch reagieren kannst. Und ja, es hat richtig Spaß gemacht tatsächlich.
Cool. Sehr schön. Also du hast so reagiert, wie er sich das gewünscht hat.
Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hab gedrückt, aber ich glaube, ich habe zu wenig runtergedrückt, wenn man instinktiv nicht so extrem das machen würde, glaube ich. Mhm. Also ja, dafür war die Übung ja da. Aber
also wenn man die Nase nach unten drückt, dann schießt man ja so ein bisschen runter. Geht es darum, dass man so ein bisschen Fahrt aufnehmen will, damit man dann vielleicht wieder gerade geht, um so ein bisschen zu segeln, oder verstehe ich das komplett falsch?
Also du musst ja so sehen, du kannst ja nur in der Luft mit einer gewissen Geschwindigkeit fliegen. Also es gibt eine Mindestgeschwindigkeit, die musst du haben, damit das Flugzeug fliegt. Wenn du ich glaube jetzt bei der, ich bin jetzt so eine 150er Cessna geflogen, da ist es, glaube ich, 40 Knoten ist ungefähr so das Limit, wo es dann wirklich kritisch wird. Oder wo man stallt, das ist so der Fachbegriff. Also wo quasi die Strömung dann abreißt oder nicht mehr genug Strömung da ist. Und wenn du natürlich nach unten drückst, also sobald du nach unten fliegst, gewinnst du ja Geschwindigkeit. Das heißt, du versuchst eben eine Geschwindigkeit irgendwie zu generieren, die halt das Flugzeug noch fliegbar machen. Und dann musst du aber natürlich sofort belegen, okay, lande ich jetzt vorne auf dem Acker oder drehe ich um?
Wie weit schaffe ich es überhaupt?
Wo kann ich noch hin? Ne? Also, und das aber in, also das sind, du hast da gefühlt vielleicht 15 Sekunden, also auf der Höhe, wo der gezogen hat, das war so, ich weiß nicht, was genau, wie hoch es genau war, aber du hast wirklich kaum Zeit zu überlegen, du musst da sehr, sehr hell und sehr schnell im Kopf sein.
Krass. Boah. Ja.
Cool, wie willst du das dann machen?
Ja, aber ich muss sagen, ich bin tatsächlich, ich hab ein Problem, ich hab ernsthaft körperliches Leiden, und zwar seit unserem Abend, unserem gemeinsamen.
Wie?
Ich will es jetzt,
seit wir bei Mark Forster waren.
Seit wir Herrschaftszeiten waren. Oder bei Mark Forster, einer von beiden.
Ja, weil du so viel getanzt hast. Also ich erinnere mich.
nee, jetzt mal ernsthaft. Ich bin in der Nacht mit so ein bisschen Magenkrämpfen aufgewacht. Mein erster Gedanke war, ich habe was Schlechtes gegessen. Also nicht böse gemeint, Mietje. Aber,
also ich habe selber gegessen.
Genau, ja, pass auf. Und dann, das war so mein erster, das ist ja der erste Instinkt, den du hast, wenn irgendwas mit Magen ist, ne? Oder sich komisch anfühlt. Hat so einen Druck. Hab aber, also ich gehe ganz normal auf die Toilette und so, hab sonst keine Beschwerden, muss jetzt nicht kotzen oder irgendwas. Hab aber seit diesem Tag durchgängig, konstant, wirklich so einen schmerzhaften Druck im Bauch, sodass ich nachts aufwache. Also ich schlaf nachts sehr schlecht und hab halt die ersten Tage gedacht, okay, das, weißt du, dann macht man ja den Klassiker, man nimmt so Iberogast oder irgendwas, ne, so versucht den Magen irgendwie zu beruhigen und so ein Zeug, was weiß ich, was da alles gibt. Hat aber alles nicht geholfen. Ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, dass es überhaupt sich nicht verändert, je nachdem, was ich esse. Und habe mir dann jetzt, sag ich mal, nach 5 Tagen ernsthaft angefangen, Sorgen zu machen, weil das halt so ein, also es ist ein Gefühl, ich kenne das nicht, ich merke, dass irgendwas nicht stimmt, aber ich kann es nicht deuten. So. Und dann habe ich von unserem Kumpel Sebi, der Dad ist Arzt und der ist tatsächlich so auf Magenthematiken spezialisiert und sag ich mal, alles, was hinten rauskommt, so. Und er hat mich dann abgetastet. Ich bin dann bei ihm an diesem wunderschönen Sommerwochenende, was wir jetzt hatten. Total geil.
Ah, herrlich.
Bin ich kurz zu denen in den Garten gefahren und habe mich da abtasten lassen. Und dann hatte er die Vermutung, dass ich eine Dickdarmentzündung habe.
Nein.
Oh, ja, was gar nicht, also ist nicht super tragisch, aber jetzt auch nicht geil, sagen wir es mal so. Dann bin ich gestern zu ihm in die Praxis gefahren und habe dort Ultraschall und Bluttest machen lassen. Und es ist aber im Ultraschall nichts zu sehen und ich habe keine Entzündungswerte. Was auf der einen Seite gut ist, weil es ist jetzt keine Dickdarmentzündung, Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt so ein mulmiges Gefühl, weil ich mir denke, was ist es denn dann?
Ich weiß, was ist.
Also, und ja. Da waren zwei Ärzte, sag ich mal, die waren beide so ein bisschen ehrlicherweise ratlos, also konnten auch nicht so genau sagen, meinten dann, ja, also als nächstes kannst du jetzt vielleicht eine Magen- oder Darmspiegelung machen oder halt dann in so ein MRT oder so dich durchscannen lassen. Und jetzt habe ich irgendwie ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Jetzt habe ich so ein leicht ungutes Gefühl bei der Sache.
Und was machst du? Also machst du ein MRT?
Ja, ich mache jetzt da. Hallo Bene, ich bin deine Mutter. Also sie meinten beide, es ist vielleicht jetzt ein bisschen früh, das direkt zu machen. Also ich habe jetzt ja nicht so Schmerzen, dass ich irgendwie nicht mehr gehen kann. Es ist halt nur, es schreckt mich halt nachts irgendwie ein. Ich kann nicht richtig liegen oder ich wache dann halt auf. Ich habe jetzt gedacht, ich verbringe jetzt nochmal so 2-3 Tage, schaue, ob es sich nochmal irgendwie entwickelt, versuche halt irgendwie nur Flüssignahrung zu mir zu nehmen und keine Ahnung, irgendwie zu schauen. Und wenn es dann nicht besser wird, dann hoffe ich, dass mir bis dahin irgendein Rabbler geschrieben hat, der so voll krasser Spezialist ist und sich jetzt anhand meiner Beschreibung genau weiß, was es ist.
Die gibt's.
Ja, viel Tee trinken.
Ja. Viel schlafen.
Viel schlafen.
Schlafen ist wichtig.
Schläfst du genug?
Ja, eben nicht, ne? Also ich liege halt wirklich nachts, war jetzt auch wieder 4:30, glaube ich, war ich wach heute Nacht.
Boah.
Und dann liegst du da und dann irgendwie ätzend. Also es ist wirklich ätzend. Ja, total, da merkt man ätzend, auch wieder, du merkst auch einfach, es ist einfach alles, am Ende ist wirklich Gesundheit, ist das A und O. Ne? Es ist so krass, was das, und es ist jetzt ja nicht ein schlimmes Leiden, aber es ist einfach, du merkst selbst so kleine Dinge, die, wenn die dauerhaft da sind oder ne, so im Kopf sind, es macht was mit einem so.
Es macht was, ja. Voll. Man verschwendet Gedanken dahin. Ne? Das sind ja Gedankenströme, die du sonst anders nutzen könntest, aber du bist dann gedanklich halt manchmal da dabei, wenn irgendwie was zwickt. Total ätzend sowas.
Aber ich habe eine neue Teesorte für mich entdeckt. Oh, ist eigentlich gar nichts Besonderes, aber Rooibos-Vanille, super.
Alter. Oh, toll. Tust du ein bisschen Milch und Honig noch dazu?
Das habe ich jetzt nicht gemacht.
Musst du mal machen.
Ja? Okay. Ja, macht man, glaube ich, ne? So einen Schuss Milch macht man rein.
Und ein bisschen Honig, toll. Was ganz toll.
Wir werden schon echt alle älter, gell?
Ja, wir sind so alt.
Früher so, oh, Wochenende voll
Mieter, saufen. Was ist dein
Räudig Vanille. Das ist ein toller Tee. Ich trinke ja gar keinen Tee. Und zwar noch nie. Und ich habe es auch nicht vor. Ich mag es irgendwie einfach nicht.
Warm das ist irgendwie
ein
geil.
Ganz komischer Warmgetränktrinker ist mir aufgefallen.
Ja, also
du trinkst keine warmen Getränke, trinkst ja auch keinen
Kaffee. Heiße Zitrone mache ich ab und zu mal.
Oh, okay.
Das finde ich ganz geil, mit sehr viel Honig. Aber sonst ist irgendwie einfach nicht mein Ding, keine Ahnung. Sorry, kann ich einfach nicht mitsprechen. So, ich habe eine Frage und zwar, man darf ja jetzt kiffen in Deutschland.
Ah ja,
ist euch irgendwas aufgefallen?
Schöner, smoother Übergang.
Ja, ich habe schon Buberts ab und zu auf der Straße gerochen.
Wirklich? Für mich hat sich wirklich nichts verändert und ich bin total auf der Suche nach Anzeichen. Gar nichts, nichts. Habe niemanden gesehen, wurde auch noch nicht von der Polizei rausgezogen, also nicht irgendwie... Irgendwas gesehen.
Du als Oberbubertsmeister?
Ja, also ich dachte, boah, krass, wird sich so enden. Boah,
du dachtest, alle laufen so Welt. Fußgängerzone in Bonn jetzt so durch,
ja,
oder?
Ja.
Und es war zum Beispiel in München ist es ja so, es gibt eh nur sehr wenige Stellen, wo man es so wirklich offiziell jetzt auch darf. Weil
also warte mal, genau, das ist, genau, also, wo darf man denn? Ja.
Also,
wo
darf man? Klären das auf. Weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall darf man in München nicht im Umkreis, 500 Meter im Umkreis von, glaube ich, Schulen, Kindergärten, Spielplätzen und so weiter.
Also quasi nirgends.
So. Heißt, da fällt eigentlich alles weg. Aber zufälligerweise darf man bei der CDU, CSU, darf man kiffen. Vor der Zentrale von denen.
Wirklich?
Und da haben sich dann, das habe ich noch gelesen, ja, es wird so aufgerufen, hey, am 1. April treffen sich da alle und kiffen da, um die zu nerven. Und da waren einfach 20 Leute, habe ich danach dann gelesen in der
Wirklich?
Zeitung. Süddeutsch, also seriöse Quelle. 20 Leute, das ist alles. Dieses ganze Thema und dann kommen da 20 Leute.
War nicht in Berlin auch
am Brandenburger
Tor, oder? Mhm. Da waren doch alle so, als wäre jetzt so das Leben einfach, hätte so ein neues Kapitel, als wäre so Silvester und es wird so ein neues Jahr starten. Haben die sich alle da eine Lunte angemacht und haben sich gegenseitig...
Lunti, am 2. April war das, glaube ich, 420.
Ich dachte halt einfach, also 420 ist ja dann...
Nein, aber es wurde ja am 1. Legalisiert und dann haben die das aber am 2.4. gemacht.
Okay, auf jeden Fall.
Verstehst du?
Ist super lame. Ich dachte, es ist jetzt ganz Deutschland, wird jetzt wie so ein
Amsterdam.
Ein großes Amsterdam, genau. Oh. Und alle fahren mit dem Fahrrad und kiffen und nix.
Ja, nee. Nichts ist aber passiert. Irgendwie auch absurd, ne? Weil wir, also so, ich hätte ja nie gedacht, dass sowas mal in Deutschland passiert. Ja. So, ist das jetzt so ein cooler Move von der Politik, um irgendwie mal was richtig zu machen, gefühlt so? Weiß ich nicht. Oder was ist so, denken die, dadurch steigen jetzt so krass die Steuereinnahmen? Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde es absurd, dass man das darf bei uns jetzt. Wirklich. Also,
findest du
schlimm? Gestern, ob ich es schlimm finde?
Ja, das hört sich so an.
Ich glaube, wir haben schon drüber gesprochen. Nee, nicht, ja. Ich finde es nicht schlimm. Nee. Ja. Nee, das nicht.
Irgendwie ist es krass, dass das passiert. Aber wo kriegt man es her? Da habt ihr recht, weil das wüsste ich jetzt auch nicht.
Ja, so. Ich will jetzt morgen. Ja, aber kannst du jetzt nicht Apotheke gehen? Hallo. Ich war gestern in der Apotheke, hätte ich noch sagen müssen. Haben Sie neben diesem leckeren Magen-Darm-Tee vielleicht auch noch ein paar Joints hier, die ich mitnehmen kann? Oh ja, klar, hier unter der Theke. Schauen Sie mal. Habe ich gerade frisch eingerollt. Ah, danke.
Ja, aber so muss es ja, also müsste ja jetzt so sein.
Meinst du wirklich? Also ist es so ein Apotheken?
Schon, meine ich. Ja, eigentlich schon.
Nee, also es gibt doch so Clubs, oder? So Kifferclubs quasi. Und die dürfen das verkaufen quasi, wenn sie es selbst angebaut haben. Oder? Ist das so richtig?
Ich gebe jetzt hier mal ein, wo kann ich Cannabis kaufen? Früher hätte man sich nicht mal getraut. Aber, also hier in München gibt es einfach Cannabis-Läden. Ja, gibt es einfach hier so Läden.
Wirklich?
Ja.
Nee.
Verschiedenste Läden, ja.
Warte mal, was? Du hast doch diese CBD-Nummer gemacht. Du musst hier rauskennen.
Green. Da bin ich zu früh wieder raus.
My Charlie Green.
Zu früh rausgegangen wieder. Aber es war auf jeden Fall da schon absehbar, dass es halt, wie gesagt, diese örtlichen Beschränkungen gibt und dass es nur erstmal ein paar Lizenzen geben wird. Aber eigentlich auch Apotheken, meiner Meinung nach. Wir werden es rausfinden. Frage ich euch nächste Woche nochmal. Mich hatte nur interessiert, ob ihr diesen krassen Aufschwung mitbekommen habt.
Ja, also ich war am Wochenende, da ist es mir einmal aufgefallen, ich war am Wochenende in Wiesbaden bei einem Event, da können wir gleich noch dazu kommen. Auf jeden Fall war ich dann im Casino und der Typ neben mir am Blackjack-Tisch hat nach Weed gestunken des Todes. Jetzt fällt es mir auf. So, das war vielleicht das zweitnäheste Kiff-Erlebnis, das ich hatte, seitdem Bubatz legal ist. Ganz krass.
Ich habe zumindest auch gesehen, dass viele Restaurants selber dann jetzt so Posts gemacht haben von wegen so, hey, freuen uns für euch, aber bitte nicht bei uns im Laden, weil es die anderen Leute stört.
Ja, gut. Verstehe ich aber auch. Also es ist halt einfach auch sehr, also ich hasse diesen Geruch zum Beispiel. Mir taugt das gar nicht. Ich feiere das auch, ich fühle es gar nicht, wenn einer in meiner Nähe das so raucht. Einfach weil ich mag den Geruch nicht, ich fühle es nicht, soll die woanders machen so. Ist ja das Gleiche in Firmen auch, ne? Du musst ja, wie zum Beispiel als Firma haben dann auch gesagt, ey, bei uns auf dem Firmengelände so.
Schleichzeug.
Ne? Musst dann eine Mail schreiben an alle und sagen, hey, hier wird nicht gekifft während der Arbeit. So.
Hast du das gemacht?
Naja, wir haben das gemacht, ja. Also,
ja, krass.
Klar.
Ja, muss man sich alles überlegen.
Gut, ich meine, es ist ja das Gleiche wie, hier wird nicht gesoffen während der Arbeit. Also es ist ja, ne? Also es gibt ja so ein paar Regeln, die man halt einhalten muss. Eigentlich sollte es normal verständlich sein, aber. Meistens macht man halt aus einer Förmlichkeit heraus dann auch noch sowas.
Ja gut, verstehe ich. Jungs, wollen wir noch mal ganz kurz zu Mark Forster kommen? Da haben wir ja nicht gekifft. Aber wir hatten ein tolles Erlebnis. Danke, Mieti, an dieser Stelle.
Sehr gerne.
Wir waren nach der letzten Podcast-Folge, sind wir dann in die Olympiahalle zum Mark Forster-Konzert vom Herrschaftszeiten. Falls es die Ramler nicht wissen, das ist Mietias Wirtshaus im Tal.
Wissen die schon. Es waren wieder einige da die letzten Tage.
Und wir haben dann ein Holzfass Paulaner Bier mitgenommen und zwei toll große Brotzeitbretter, die sowas von Gurken nach Gurkenwasser gestunken haben. Aber es war egal, weil es hat toll geschmeckt.
Wow.
Und dann hat uns der Mieti aber so ein bisschen in so eine Trap, wie in so eine Hasenfalle gejagt. Und zwar sind wir dann in die Olympiahalle, die haben uns da alle ganz nett durch.
Was war denn eure Erwartungshaltung?
Dass wir uns ein Konzert angucken, gemeinsam an einem coolen Spot, wo wir das Konzert schön uns anschauen können und die tolle Musik genießen dürfen.
Okay. Und was habt ihr bekommen?
Was haben wir bekommen?
Boah, wir saßen...
Ich dachte, ihr habt eigentlich genau das bekommen, oder?
Also... Wir saßen in einem Glaskasten.
Kannst du mal beschreiben, wie wir da so,
wir sind komplett Backstage. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, wir sind komplett Backstage reinspaziert mit eben diesen Brotzeitbrettchen und irgendwie einem Fass Bier. Haben uns eh schon alle angeschaut, als wären wir so Außerirdische. Und sind dann da hinten durchgelaufen und dann hieß es auf einmal, ja, geht hier hinter der Bühne hoch. Ne, da war ganz viel Technik und alles schon sehr groß. Also ich meine, Olympiahalle ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Und dann war da auf einmal eine Tür und dann saßen wir in so einem Glaskasten, von dem aus du dann quasi ins Publikum reingeschaut hast. Also wir waren quasi Teil des Bühnenbilds, saßen in einem Glaskasten. Und ich muss auch an der Stelle eine kleine Beschwerde einlegen. Ich weiß noch, wie die alle gesagt haben, hey, ihr müsst euch gar keine Sorgen machen, da, man sieht euch ja da gar nicht, das fällt gar nicht auf. Ich habe TikToks im Nachgang gesehen, ey, wir waren komplett wie auf so einem Präsentierteller, wie so Opfer nee. Saßen. Ja, komplett, wirklich, saßen ja, wir da drin.
Das ist halt das Teil des Bühnenbilds.
Es war schon, es war schon ein bisschen
man hat gesehen.
Dubios, es war irgendwie aber cool, weil du halt eine Perspektive aufs Publikum hast, die du nie hast. Jetzt muss ich aber, und das ist, auch wenn ich mir jetzt vielleicht unbeliebt mache, muss ich aber trotzdem sagen, es war eine der lowesten Konzerterfahrungen, die ich so bisher gemacht habe. Also so die Crowd war sehr low, meiner Meinung nach. Also so da ist gar nichts rübergekommen oder vielleicht zumindest von dem Ort aus, wo wir waren. Und hinter der Bühne gab es gar keine Speaker oder du hast einfach von der ganzen Musik auch nichts gehört. Es war einfach, als würde einer eine Sonos-Anlage nebenan abspielen. So hat sich's angefühlt.
Yeah. Also kurz zur Erklärung. So ist es auf jedem Konzert.
Nein, ist es nicht. Ich war auch schon, keine Ahnung, Splash oder so Backstage
ja,
und da
also,
ist es, da
scheppert ja,
sie
ja,
die
pass
Ohren
auf. Weg. Ich erkläre dir das. So, pass auf. Also, auf dem Splash oder so, da kommen halt die verschiedensten Künstler, ne? Und da gibt es immer wenig Zeit für so einen Soundcheck und so weiter. Und die meistens oder oft nutzen die dann die Technik quasi so, dass die Monitorboxen haben. Also Boxen, die auf der Bühne in die Richtung des Künstlers oder halt auch allen, die da so rumlungern.
So kenne ich das also.
Ne? Und da hören die sich selber.
Ich das so.
Genau. Genau. Aber ja. Aber wenn du jetzt deine eigene Show spielst, dann ist es meistens 99% der Fälle so, dass du selber einen eigenen Tonmann hast, der nur für dein In-Ear-Monitoring, also dasselbe, nur auf Kopfhörer, die sind auf deine Ohren angepasst. Und jeder in deiner Band und du selber, egal wer du jetzt bist, hast die Dinger im Ohr, das ist komplett abschließend. Ne? Wenn du das Publikum hören willst, musst du ein Mikrofon ins Publikum richten.
Ach krass.
Weil sonst kriegst du es nicht mit. Und alles, was du hörst dich selber in deinen Ohren drin. Heißt, auf der Bühne, wenn du jetzt keinen Kopfhörer drin hast, sind da halt keine Boxen, die jetzt in deine Richtung strahlen. Es wäre wahrscheinlich aber sogar anders gewesen, wenn wir nicht unseren guten Freund Pogo dabei gehabt hätten, der während dem Konzert sehr gerne oder sagen wir mal sehr dringend Fußball gucken musste. Sonst hätten wir nämlich auf diesem Fernseher zumindest das Bild von der Show gehabt. Dann hätte sich das zumindest schon mal mit dem, was man ja irgendwie trotzdem noch hört, verbunden. Und man hätte an dem Fernseher angeblich auch noch den Ton anmachen können. Dann hätte man ja das Master-Signal von dem Konzert gehabt. So, das zu der Erklärung. Aber es ist tatsächlich sehr oft so. Also mich hat das auch dann immer gestört, aber irgendwann habe ich es einfach mich damit abgefunden, dass man, wenn man auf der Bühne steht und nicht diese Kopfhörer hat und dieses Signal von denen, dann, ja, es ist halt fürs Publikum gemacht. Mhm. So.
Ja, also es war auf jeden Fall eine ganz andere Perspektive so. Und was ich sagen muss, ist, ich fand es, was schon hart war, ist, wir waren einfach dann irgendwie so 10 Jungs in so einem 4x4 Meter Glaskasten mit Wurstellern. Da drin hat es gestunken, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und wir durften nicht raus aufs Klo. Wir durften nicht.
Ja, zur Not schon.
Das sagst du jetzt.
Na, das haben alle da gesagt. Daniel, hätte man zur Not rausgeholt.
Sie haben da vorher wirklich so getan, als würden 1 Million Leute hinter der Bühne umherrennen und irgendwie Ziegelsteine rumtragen. Da war ja gar nichts. Also es hat ja, das wäre auch so easy gewesen. Ich glaube, die wollten nur uns ein bisschen Angst machen, damit wir halt einfach da sitzen bleiben und uns nicht da umherbewegen.
Ja, nichtsdestotrotz war es ein schöner Abend.
Aber klar, mache ich nie wieder.
Nee, war ein schöner Abend, wollte ich gerade sagen.
Sorry,
nein,
Jungs.
Also sehr schöner
Abend. Sorry, dass es da jetzt gestunken hat.
Ich habe voll gegessen. Doch.
Der Sound nicht so
gut
war.
Ich habe so gut gegessen, Mietja, wirklich. Ich kann allen nur die Brotzeitplatte im Herrschaftszeiten empfehlen. Wirklich.
Ja.
Ja, die stinkt halt nach.
Wirklich? Nee, es war toll. Also ich habe so lecker gegessen, mir war schlecht danach, weil es so gut war. Nee, wirklich. Also es ist kein Scheiß.
Ich kann seit 8 Tagen nicht mehr
also
schlafen.
Also liebe Rammler. Ja, eben. Liebe Rammler, wenn ihr nächstes Mal einfach mitkommen wollt, sagt mir einfach Bescheid. Weil, also nicht das, also das scheint ja echt schlimm gewesen. Zu mir ist im Nachhinein echt leid. Ich persönlich fand es lustig.
Ich fand es auch
lustig. Es war mal was anderes. Ich fand die Truppe lustig. Wir hatten da eigentlich eine gute Zeit. Und ja.
Unser Freund, der Bachelor, der hat es dem hat sehr gefallen.
Dem hat es gut gefallen.
Weil Leute so TikToks, so, der Bachelor bei Mark Forster, dann saß er, hat so rausgeguckt aus dem Glaskasten.
Aber jetzt, wir können ja auch noch mal kurz auf diese Folge zu sprechen kommen. Ich glaube, also mir haben ein, zwei Leute geschrieben, sie haben jetzt einen super Einblick gehabt in die Bachelor-Welt quasi, in diese Fernsehwelt. Ich muss sagen, also er ist ja wirklich genau, wie du gesagt hast, und genau wie er im Fernsehen auch ist. Der ist ja einfach so dermaßen positiv eingestellt aufs Leben. Mag ich. Fand ich irgendwie cool, fand gut. Und beim Konzert ist mir dann eben auch aufgefallen, dass der genießt einfach das Leben.
Total.
Der hatte wirklich mit Abstand am meisten Spaß.
Total.
Es wirkte zumindest so, der ist halt voll abgegangen, hat die ganze Zeit seine neue, frisch gefundene Liebe gefacetimed und die haben immer, habt ihr das gesehen? Die haben immer bei FaceTime, immer, kennt ihr es, wenn man mit der Hand so ein halbes Herz macht und die andere Person macht dann die andere Hälfte und das haben die ganze Zeit.
Das habe ich wirklich
gemacht.
Noch nie gemacht. Ne?
Das war so lustig. Also die wirken sehr glücklich und ich glaube, der hatte Spaß. Du bist ja noch mit ihm dann zurückgefahren ins Allgäu. War der denn glücklich oder wie war sein Tag mit uns?
Also ich glaube, er hatte echt Spaß. Also das, was du sagst, stimmt ja. Ich frage mich mal, ob er mal einen schlechten Tag hat. Ich würde es echt gerne mal sehen. So. Das war ja auch das, was ich auch gesagt habe in der Folge, was ich nie so deuten konnte und was ich auch manchmal so, was glaube ich Leute irritiert, wenn jemand immer so extremst positiv ist, weil man dann nicht weiß, ist es jetzt noch aufgesetzt. Echt? Ist es aufgesetzt? Ist der? Ne, das kann ja nicht sein, dass man immer so drauf ist, aber ist an sich natürlich eine tolle Eigenschaft, wenn man das so halten kann und wenn das echt ist, ne, wenn man einfach so positiv und irgendwie den Moment dann auch so genießt. Ich glaube, er genießt natürlich sowieso jetzt gerade alles. Bei mir auf der Heimfahrt hat er auf jeden Fall noch, hatte eine eigene Nudelbox dabei und das waren ungefähr, ihr könnt euch vorstellen, ich schwör's euch, 2 Kilo Nudeln. Das war so wie so in so einem Film, wenn was nie leer wird. Er hat einfach ununterbrochen aus dieser Nudelbox gegessen. Bis wir dann zu Hause angekommen sind, dann habe ich ihn abgeladen. Dann bin ich zu Hause rein, war richtig müde, wollte gerade pennen gehen. Dann hat das Telefon geklingelt. Oh, ich habe alles bei dir im Auto vergessen, inklusive meinen Hausschlüssel. Dann war ich wieder angezogen, bin nochmal runter. Und dann war es das für den Tag. Aber ja, ihm hat's gut gefallen. Ich finde, es war auch eine schöne, angenehme Folge. Es war auch an sich ein schöner Abend, nicht falsch verstehen, Miete. Ich finde, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir nicht noch eine Story am Limit irgendwie rauskitzeln konnten, weil dann irgendwie Zeitdruck auf einmal da war. Na, da muss ich auch ans Zeitmanagement nochmal eine kleine gelbe Karte geben, aber.
Naja, hab ich euch vorher gesagt. Aber
ja, alles gut.
Vielleicht können wir dir ja nochmal nachreichen. Vielleicht würden wir uns nochmal mit ihm zusammensetzen. Von mir aus sehr gerne. Ich bin jetzt erstmal gespannt, was er jetzt macht aus seiner Karriere. Es klang ja so, als wäre er jetzt nicht der typische Influencer-Bachelor, der jetzt damit reich werden will. Aber also irgendwas wird er schon draus machen, da bin ich mir ganz sicher. Das werde ich jetzt sehr, sehr.
Ich glaube, er hat sehr viel Spaß an der Rolle als Bachelor und die wird er auf jeden Fall weiterleben und das, ja. Da.
Bis der nächste kommt.
Ich hätte auch noch eine Idee, wo er mitmachen könnte. Die Passion. Haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, ne?
Hat sich das jemand angeschaut?
Natürlich nicht, aber ich habe mir ein paar Highlight-Clips reingefetzt.
Und?
Ja.
War es ein Highlight?
War auf jeden Fall ein Highlight, ja.
Die Passion ist ein Theaterstück, oder? Theaterstück, das aufgeführt wird und live im Fernsehen übertragen wird. Und dann sind dort die Theaterschauspieler, so, wenn man so sagen
muss. Ja, ist ja Jesus-Geschichte.
Genau. Aber die Schauspieler sind quasi Fernsehschauspieler, oder? So kann man das. Also
wie man
Leute,
sieht.
Die man aus dem Fernsehen kennt.
Ja, ganz bunt durchgemischt. Mhm. Also die Creme de la Creme aus verschiedenen.
Okay. Jetzt mal ganz kurz die Location. Wo ist das? Es ist ja eine krank.
Das war in Kassel in dem Fall. Früher, das letzte Mal war es, glaube ich, woanders. Und das ist ja eigentlich gar nichts Neues. Also, sowas gibt es ja zum Beispiel auch
Oberammergau.
In bayerischen Orten. Genau, zum Beispiel jedes zweite Jahr oder ich weiß gar nicht, ob es jedes Jahr ist, aber da spielt dann das ganze.
Ja, ich glaube, das sind alle
ganze
10 Jahre.
Umkreis spielt dann damit. So lange, okay, krass. Also auf jeden Fall, da ist es so, also wenn du da mitspielen darfst, ist es so richtig eine krasse Ehre und da lassen sich die Männer wirklich 2 Jahre lang dann so lange Haare und einen Bart wachsen, um da authentisch mitzuspielen. Und für RTL ist es, wenn man ehrlich ist, ich habe da jetzt kein offizielles Statement, aber mein Gefühl ist, es ist für eine ganz kleine Zielgruppe, die wirklich religiös da irgendwie ja total Bock drauf hat, sich das mal in einer, in Anführungszeichen, modernen Fassung anzuschauen. Aber hauptsächlich ist es für Leute, die das als Trash-TV sehen, gucken und richtig viel Spaß dabei haben. Also wenn man währenddessen bei Twitter war und da den Hashtag, der auch Nummer 1 Trend in Deutschland war zu der Zeit, also während das lief, also da, ich schwör's euch, das war Comedy vom Allerfeinsten, wenn man da einfach nur die Kommentare und Memes und so verfolgt hat. Ich habe das Gefühl, es ist schon eher so ein Sensationsding von wegen so, okay, guck mal, da können wir jetzt irgendwie mal 2 Stunden lachen. Hm. Das ist nur mein Gefühl.
Also ich habe es nicht gesehen. Ja.
Also. Und was war dein Highlight?
Mein Highlight? Aber mein Highlight waren, glaube ich, die ganzen Songs, wie die inszeniert wurden. Also zum Beispiel gab es auch einen Mark Foster Song.
Ah.
Der meinte zu mir, man kann das auch nicht verhindern, weil wenn die das nicht verändern, den Song, dann darf man das.
Ach, krass.
Also da brauchen die keine Zustimmung, sondern dann zahlen die halt natürlich einfach irgendwie so GEMA oder was auch immer, wie es in dem Fall heißt. Aber man kann es nicht verhindern, weil es liefen halt so von Falco über Mark Forster, Helene Fischer, alle möglichen modernen Songs, in Anführungszeichen, von den Schauspielern, also von den allen möglichen da interpretiert. Und zwischendrin wurde das halt erzählt, aber das Krasse ist halt, also zum Beispiel so die Jünger, so, die sind halt mit so E-Scootern gefahren.
Was? Das fand so ein halt Leim.
Ja, und das ist halt, also Bene, du kannst dir wahrscheinlich nicht vorstellen, aber die gehen dann in so einen Dönerladen und kaufen da Brot.
Brechen das Brot.
Ja, quasi so in der Art, so ein Baguette halt.
Überleg
oder so.
Doch immer, wie kann man denn den Döner brechen? Da liegt ja alles auf dem Boden danach.
Nee, es war so ein Baguette oder so. Ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, aber auf jeden Fall, es ist halt modern und dann, die sind halt so am Bahnhof unterwegs und dann treffen die sich und das ist alles total kitschig. Eigentlich musst du es dir anschauen.
Ich überlege mir das nochmal, ob ich mir das anschauen werde.
Sag doch einfach nein, du wirst es eh nicht anschauen.
Ich denke darüber nach. Ich werde es mir nicht ganz anschauen, aber ich denke darüber du ernsthaft nach, mir da so Ausschnitte nochmal anzugucken.
Du hast dir schon so oft ernsthaft darüber nachgedacht, dir was anzuschauen. Ich kann mich nicht erinnern, dass das schon mal passiert ist.
Denken heißt nicht tun.
Ja, genau.
Denken heißt nicht tun.
Ah ja, das ist ein guter Trick.
Denken heißt nicht tun.
Werde ich mir für die Zukunft, wenn er sagt, hey Daniel, sollen wir heute was zusammen machen? Ich denke darüber nach.
Ja, Jungs, ich will euch noch eine jetzt, ich glaube, wir sind fertig mit der Passion, oder? Gibt es da noch was dazu zu sagen?
Was war denn da nichts?
Nein, gar nichts. Ich habe nur wirklich 2, 3 YouTube-Clips mehr reingefetzt. Ich fand's super.
Schön. Bevor wir jetzt noch zu Mietias kleinen Ausflug, Wochenendausflug kommen, möchte ich euch noch eine Beobachtung vom Wochenende erzählen. Und zwar, ich war in Wiesbaden, das hatte ich schon gesagt, auf einem Event, der heißt Founder Summit, da war ich eingeladen, war ganz nett. Aber da möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen, sondern eine Beobachtung, die ich gemacht habe in dem Hotel, wo ich war. Das war der Nassauer Hof, das ist da mitten in Wiesbaden und ist ein gutes Hotel. Und aufgrund des Events gab es auch einige Leute da, die mit sehr großen Autos dort vorgefahren sind. Unter anderem einen mattschwarzen Lamborghini Urus. So, ich war dort 3 Tage und der ist dann am ersten Tag gekommen und hat dort eben vor dem Hotel geparkt. Und stand dann dort eben über 2 Tage lang. Dann war er auf einmal weg. Und dann am letzten Tag habe ich ausgecheckt, wollte dann auch, saß noch kurz auf der Terrasse und wollte dann fahren. Und habe dann beobachtet, dass eben der Urus von einem Hotelmitarbeiter wieder hochgefahren wurde. Und der Eigentümer quasi ist dann zu dem Auto gegangen und hat sofort die Felgen angeschaut. Und hat dann quasi so gesagt, hey, hier die Felgen, da wurde das Auto vorne angefahren quasi und die Felgen wurden angefahren. So. Hm. Und dann der Concierge da oder der das hochgefahren war halt völlig aufgelöst. Also was? Nee, habe ich nicht gemacht und bla. Und dann ging der ewige Diskussion los und so weiter. Und dann habe ich den Typen, dem das gehört, habe den so gefragt, so, was ist denn los? Und er so, ja, total uncool, die haben da mein Auto irgendwie angefahren und ich hatte denen noch gesagt, ich kann selber runterfahren wegen Versicherung und so weiter, bla bla bla. Auf jeden Fall, der war dann weg. Dann hat der mein Auto hochgefahren und ich hatte so Felgenkratzer vorne schon Und dann hat der so gleich gesagt, hey, ich habe das nicht angefangen hier und so weiter und so fort. Ich so, nee, alles cool, war nicht so. Und dann kam ein anderer Typ dazu, der dann so sich in die Diskussion, der aber auch Hotelgast eingemischt hat und hat gesagt so, hey, ich habe das gerade gesehen, dass der sich bei dir beschwert hat, dass du die Felgen angefahren haben sollst. Aber das war ja nicht so, weil ich habe das Auto gesehen, als es gekommen ist. Und ich habe mir das Auto angeschaut, weil ich irgendwie ein Car-Guy bin und habe schon gesehen, dass da vorne eben so ein leichter Tuscher dran war und die Felgen schon irgendwie beschädigt waren. Also als das Auto am ersten Tag gekommen ist. Jetzt hat meine Frage an euch. Also könnt ihr euch vorstellen, dass es Menschen gibt, die dann quasi die Situation ausnutzen und sagen, schon wenn jemand allein so ein Auto schon fährt und sagen würde und das aufs Hotel schiebt, um das irgendwie die Kosten erstattet zu bekommen für so einen Schaden?
Klar.
Es gibt auch Leute, die sagen, ey, der hat mich beleidigt und scheiße behandelt, weil ich Jude bin und hat gesagt, ich soll meine Kette ausziehen.
Okay, auch aber Hotel. Verstehst also, du, wie ich meine?
Das gibt
wie krass safe. Ist also, das?
Ich glaube, man unterschätzt einfach, wie was für verschiedene Charaktere es auf dieser Welt gibt und was wie manche Menschen ticken. Und klar, also das wäre mein erster Instinkt gewesen, ey, wirklich, eigentlich ja? super smart, der Move, wenn du den teure Felge anfährst, zum Hotel gehen, sagen, hey, park den mal, und dann, wenn er wiederkommt, sagen, hey, also hoffe, dass es nicht checkt, und dann sagen, ey, du hast mir die Felge kaputt gemacht. Das ist schon.
Vor allem wie, also ich meine, der Typ, der das Auto da gefahren hat oder die Autos da geparkt hat, das war so ein kleiner Inder, total der nette Kerl, der war fix und fertig, wirklich, der war so, also so, ich hab das nicht gemacht, ich weiß nicht, so ein Arschloch, der will mich jetzt ficken, so, der war völlig aufgelöst.
Ja, klar, geht's ja auch um seinen Job so, und so.
Voll hart. Ich war fix völlig schockiert. Also ich manchmal glaube ich doch dann das Zugute in der Welt und ich habe doch so Mitleid mit dem Typen erst so, ja fuck, sorry Mann, dass sie deine Felgen angefahren haben, so cooles Auto. Hey, hart. So im Nachhinein denke ich mir, was für ein Wichser. Wenn das wirklich so ist, ne? Aber
das ist einfach betrügerische Energie. Aber sowas gibt's ja an allen Ecken. Ich habe schon öfter in so wirklich relativ teuren Hotels beobachtet, dass die, wenn die den Schlüssel entgegennehmen, Fotos machen.
Ja, okay, ja gut, macht
ja,
auch
musst du ja
Sinn,
auch. Also
macht
du
ja auch definitiv voll Sinn, weil es kann ja auch wirklich mal was passieren und dann andersrum betrachtet, ist es ja auch nur fair, wenn auch das Hotel sagen kann, ey, guck mal, scheint wohl jetzt passiert zu sein. Und dann ist auch für die Versicherung easy und so weiter. Ich sag's ja, also mit einem kaputten Auto, da kann man nur Scheiße haben.
Ich aus Erfahrung.
Da fällt mir noch eine Geschichte ein, die mir also passend zu, wie manche Menschen sich verhalten. Tobi hat mir heute eine Geschichte erzählt, dass bei ihm in der Nachbarschaft die Nachbarn, die sind in Urlaub gefahren und die haben so Gärtner engagiert, beziehungsweise Leute, die halt so ein bisschen den Garten schön machen und glaube ich, ein bisschen einfach alles herrichten. Und waren aber selber in dem Zeitraum nicht da. Und ich glaube, es sollte irgendwie eigentlich ein Dixi-Klo da sein oder angeliefert sein, beziehungsweise berechnet sein. Haben die irgendwie nicht mitgebracht. So, also haben die sich entweder nicht drum gekümmert oder haben gesagt, brauchen wir nicht, wie auch immer. Steht aber scheinbar auch auf dem Angebot oder wie auch immer mit drauf, weil das halt die halt länger da sind und niemand ins Haus kann. Auf jeden Fall haben die Nachbarn, also nicht die Nachbarn, die nicht da sind, sondern andere Nachbarn dann angerufen bei Tobi. Und haben gesagt, ey, was weißt du zufällig, wo die sind und wie wir die erreichen können? Und dann hat er gemeint, ja, theoretisch schon, was geht's denn? Und dann hat er gesagt, ja, haben die wohl gesagt, ja, diese Arbeiter, die haben bei uns den Garten geschissen.
Aua.
Die sind einfach zu den anderen Nachbarn rüber und haben dort einfach irgendwo in die Ecke geschissen, schön abgewischt, irgendwie das Zeug liegen lassen und sind dann wieder Ernst. Weiter an die Arbeit. Also. Nee. Es ist herrlich. Es gibt jeden Tag
was Neues. Es gibt manchmal so Sachen auch jetzt bei uns auf der Baustelle, ne? Die haben die Arbeiten abgeschlossen so. Also wirklich fix und fertig, alles fertig gemacht. Und lassen einfach den kompletten Müll, Leiter, alles noch stehen in der Wohnung. Und ich so, da muss jemand einziehen, ne? Was soll das? Ja, wir holen es dann nächste Woche ab. Ich so, sag mal, geht's noch? Also ihr wart da, ihr habt die Arbeit abgeschlossen, nehmt eure Scheiße mit, da muss jemand wohnen drin. Ich meine, warum denkt man nicht so weit? Also ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Wenn ich wo bin, nehme ich doch meinen Müll wieder mit danach. Und sag nicht, ich fahre nächste Woche nochmal eine Dreiviertelstunde raus, um es abzuholen. Also
unerhört ist es so.
Nee, wirklich,
ja,
oder? Also.
Ja. Ja.
Gut.
Nita denkt sich so, was labert die zwei Idioten.
Hier wird nur
Idioten,
rumgeheult heute.
Das ist beim Konzert. Das war
oh,
nicht so
jetzt hast du dein Ego-Problem. Komm.
Und die haben ihr Müll.
Nein, ich verstehe doch. Aber Also mich wundert gar nichts mehr, muss man einfach ehrlich sagen. Es gibt einfach richtig viele Assis, sorry. Ja. Es gibt richtig viele Assis und ich hoffe einfach, oder ich gehe davon aus, dass Karma kümmert sich.
Ja, das stimmt.
Karma irgendwie, wenn man Gutes reingibt, kommt Gutes zurück. Das Karma kümmert sich um den Rest. Und wenn nicht, dann ist es halt noch nicht so weit, dann halt irgendwann später erst, oder?
Dann irgendwann später, so ist es, Mietja. So. Lieber Mietja, willst du uns noch von deinem kleinen Wochenendausflug erzählen? Das war ja kam sehr überraschend, ich wusste das gar nicht. Also, dass du so ein tolles Wochenendausflug machst.
Also, dass ich so einen tollen Wochenendausflug... Naja, also ich habe einfach meiner Verlobten...
Oh, toll, wenn du das sagst.
Habe ich zu Weihnachten einen Trip nach New York geschenkt. So, und der war halt, das war halt dann soweit. Und zwar waren wir dann über Ostern, waren wir Donnerstag bis Dienstag in New York. Und ich sag euch, jetzt, ich bin jetzt angekommen mit New York. Also, ich verstehe es jetzt. Ich finde es geil, ich finde es richtig geil. Und ich glaube, das ist ganz normal, aber... Also ich war schon bestimmt 4 oder 5 Mal da. Und letztes Mal fand ich es auch schon gut, aber davor war es, ich glaube, man fängt halt, man muss erst mal diese ganzen Touri-Sachen machen. Also mit Anfang 20 oder so war ich das erste Mal da oder mit 19 oder so und habe halt nur Touri-Scheiß gemacht. Habe nur beim Times Square da in der Nähe gewohnt, fand es total geil und habe aber gar nicht gepeilt, wie geil die Stadt eigentlich wirklich ist, weil einen zu der Zeit aber nichts anderes interessiert. Und jetzt mit über 30, jetzt finde ich es total geil. Jetzt weiß ich so ungefähr, wie die Viertel da so aufgebaut sind, wo es cool ist, wo man richtig geil abhängen kann, wo geile Restaurants sind, wo man zum Beispiel auch nicht reservieren kann, wo man einfach hingehen muss, wo geile Läden sind. Wir sind da beim Hudson rumgefahren, mit Fahrrädern den ganzen Tag. Man, wir sind rüber nach Brooklyn, hätte ich mich früher ja gar nicht getraut.
Ne? Ja, aber oh mein Gott, vor Brooklyn, 15 Jahren.
Da wirst du ja erschossen. Da wirst du ja am helllichten Tag,
Brooklyn,
da wirst du ja einfach erschossen.
Bronx ist doch das Problem. Hm? Brooklyn ist doch...
Ja, Brooklyn war ja auch so ein bisschen früher halt, ne? Aber wir waren jetzt überall. Wir sind auch... Wir waren beim Drake-Konzert.
Ja, das ist ja der Hammer.
Funny Story. Wir landen... Ich habe mich natürlich vorher informiert, was ist zu dieser Zeit in New York geboten. Konzertmäßig war das Einzige, was mir so richtig angezeigt wurde, war Nicki Minaj. Dann dachte ich so, ja, keine Ahnung, kann schon cool sein, aber für so die Preise, die man da in Amerika hinlegen muss.
Was verlangen die denn da? Ne?
Naja, du musst halt, es ist halt immer ausverkauft und dann musst du halt bei Ticketmaster oder irgendwo halt so auf dem Zweitmarkt und dann sind sie natürlich halt teurer. Und deswegen, das war es mir nicht wert, da haben wir ein NBA-Spiel gebucht, aber wir landen in New York und fahren vom Flughafen weg mit so einem Uber und ich sag so, krass, guck mal, da ist ja Drake. Drake ist hier.
Da ist Drake.
Also Sabrina meinte, stand ja so an der Straße. Ja, also, ey,
nee, weil, Drake, hallo. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also Dani, du müsstest ja wissen, du als alter Pilot. Drake hat ja so einen fetten Flieger.
Geschenke kriegt.
So ein Riesenteil. Ja, anscheinend, ja. Ne? Hat der, der ist ja wirklich,
warte,
also
was?
So ein Teil.
Ja, Geschenke kriegt. Und wisst ihr, wer den designt hat?
Virgil Abloh.
Von Virgil Abloh so.
Und kennst du das Flugzeug?
Ja, ich hab's vor Augen, also halt mit der OBO-Eule drauf und so, ne? Ja,
so, ja, und halt so ein Riesenteil, so einen, mit dem du halt von München nach New York fliegst, von der Größe her, von der Größenordnung. Eine Boeing 767, ich lese hier gerade. Also, absurdes Teil und sieht halt richtig krass aus mit so Wolken und so ein Hellblau und so. Deswegen, der stand halt da und ich war so, oh krass, guck mal, der ist hier. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, wenn der jetzt hier ist, dann wird der irgendwas hier machen. Ich google nochmal. Und dann war das einfach, da war ein Konzert, das war ein Nachholtermin von einem anderen Konzert, was abgesagt wurde. Oder was halt verschoben wurde. Deshalb hatte ich das damals nicht gefunden. Jetzt gab es diesen Termin. Dann haben wir Tickets gebucht. Und dann sind wir richtig local-mäßig mit dem Zug, ne, also mit sogar umsteigen, nee, sind wir da noch hinterm Flughafen, also wirklich außerhalb, weit außerhalb von Manhattan, sind wir da hingefahren mit der U-Bahn. Und dann so ein Zug. Und dann waren wir bei Drake und ich muss sagen, habe ja schon ein paar Konzerte gesehen, generell. Das war wirklich, das war eins der krassesten Konzerte jemals. Heftige Energie. Da muss man einfach Props geben an Amis. Da waren von jung bis alt, alle von Anfang bis Ende waren gestanden, überall. Alle sind nur abgegangen. Es war einfach, es war richtig...
Also wie beim Mark Forster Konzert, kann man sagen, ja? Okay.
Genau, ähnlich. Ja. Es war einfach eine spürbar geisteskranke Energie. Und dann, das war eigentlich mein Highlight, und dann war da einfach Lil Wayne. Und den finde ich ja wirklich, also
Legende.
Ja, so einen geilen Typen. Ja.
Legende.
Krasser Typ, der wiederum ja Drake so mitentdeckt hat. Oder zumindest auf jeden Fall der mit der Erste war, der den irgendwie auf Songs mit draufgepackt hat und an den geglaubt hat. Und die waren da und das in New York. Und Drake hat dann immer erzählt, dass er ja seine ersten Auftritte waren in New York vor irgendwie 80 Leuten und dass er heute alles gibt. Und er hat sehr, sehr schlaue Dinge gesagt. Ich finde ihn jetzt nach diesem Konzerterlebnis sehr sympathisch. Also sehr schlauer, smarter Typ.
Er ist derbe smart. Also er ist schon wirklich, wirklich eine Legende. Bin ich auch neidisch. Also ich glaube, das muss ich echt mir mal auf die Agenda schreiben. Ich glaube, so ein Travis Scott-Konzert ist auch was, was man mal erlebt haben muss. Ich glaube, das muss auch eine unfassbare Energie sein. Aber so Drake irgendwo in so einem großen Stadion mit so einer richtig krassen Bühnenshow, mega.
War richtig heftig.
Weil du Lil Wayne gesagt hast, kann euch auch eine Doku empfehlen, die heißt The Carter. Mhm. Die ist aus 2009. Mhm. Richtig, richtig gute Dokumentation über Lil Wayne. Also wirklich richtig gut. Lohnt sich anzugucken.
Geiler Typ. Also die Stimme von dem und dann ist der so ein kleiner Lulatsch und dann hat der so einen super wilden Style. Ey, und der kam da raus, die Leute sind einfach komplett ausgerastet. Und Drake hatte, der hatte dann auch seinen Sohn da, wie halt so Amis sind, ne? Der hatte seinen Sohn da, dann war da so seine Mom, da hat er gemeint, ey, New York, jetzt macht mal ein bisschen Lärm für meine Mom. Und alles komplett ausgerastet. Also, das ist einfach ein anderes Game da. Und das war auf jeden Fall mit Highlight von unserem New York-Trip. Und dann waren wir, wir sind so ein bisschen mit meinem NFL-Kollegen Markus Kuhn, ne, der, also ein Deutscher, der hat bei den New York Giants gespielt und der wohnt in New York immer noch. Und den haben wir getroffen mit seiner Family und da sind wir so rumgeschlendert und haben einen Frühstücksladen gesucht. Und dann waren wir beim Haus von Taylor Swift. So. Also random.
Also hat die so ein Townhouse quasi.
Ja, das würde dir voll gefallen, da musst du dir nachher ein Link schicken.
Kann man kaufen, oder wie?
Einfach in Tribeca, in so einem coolen, wirklich coolen Viertel. Und dann relativ unscheinbar, aber wenn man es dann wusste, war schon klar zu erkennen, einfach so ein fettes New Yorker Mehrfamilienhaus. Und daneben so eine Art Garage, was aber auch umgebaut wurde zu einem Apartment. Und das hing alles so zusammen. Es war wie so ein kleiner Häuserblock einfach. Also wahrscheinlich unbezahlbar. Und vor der Tür stand, das hätte dir wiederum gefallen, glaube ich zumindest, Dani, da stand ein, habe ich so noch nie gesehen, ein matt schwarzer, aktueller Maybach, der irgendwie auch getuned war, weiß ich nicht wie, aber
Mansori.
Der sah so abnormal krass aus. Mit laufenden Motor, also entweder sie oder irgendwer von ihren Spätzeln muss da wahrscheinlich auch gerade gewesen sein. Und vor der Tür haben die Leute so an den, also überall Kameraüberwachung, ansonsten unscheinbar, aber die haben so an den Geländern von der Eingangstür, haben die immer überall diese Freundschaftsbändchen, was die immer so hat. Die hingen da ja überall.
Horror, Alter.
Ja, also ich glaube, es ist madig, wenn du da wohnst, aber es war irgendwie krass, ne? Weil man so, wir sind einfach so lang gehört, ah ja, guck mal hier, der Swift, die wohnt hier. Und das alles mal irgendwie zu peilen, diese verschiedenen Viertel und wo. Wir waren auch da, wo so Lewis Hamilton und so weiter, die sind wohl erste Reihe beim Hudson da vorne in so einem richtig geilen Gebäude, das würde dir auch taugen, bin. Und da sind wohl die teuersten Wohnungen dort und da ist auch Tom Brady und keine Ahnung. Ist auch wurscht, ich wollte nur sagen, diesmal habe ich so das echte New York ein bisschen kennengelernt und coole Viertel gesehen und jetzt fühle ich es komplett. Wenn ihr Tipps braucht, sagt Bescheid, weil ich glaube, wenn ich diesen Zugang jetzt nicht gefunden hätte, wäre ich irgendwann raus gewesen.
Naja, ich im Sinne von.
Ja, habe ich jetzt mal gesehen und.
Das ist mein Status.
Wir haben zum Beispiel diese ganzen Touri-Sachen weggelassen, diesmal.
Ja, ich war das letzte Mal in New York mit Dani. Hat mir nicht so getaugt.
Stimmt, ihr, aber ihr wart bei der Formel E, oder?
Ja, Bene, was war denn da?
Das war sehr witzig. Ja. Das war schon sehr witzig.
Ich erinnere mich noch an so ein Selfie, der früh um 6 im Taxi. Das,
oh Gott, wir sind
ein Bild für Götter, ey.
Mit dem Ant Dani im Smoking sind wir nach
New Jersey
gefahren.
Oder?
Haben wir das mal erzählt, die Geschichte?
Ich glaube schon irgendwie. Oh. Mir so vor, als hätten wir das schon mal erzählt.
Aber ist schon lange her.
Sehr lange. Ist auch gut, wenn es lange her ist und vergessen.
Wo war denn das Rennen eigentlich? In
Brooklyn.
In Brooklyn, okay.
Ja.
Da bei den am Harbor, ne? Da bei diesem Hafen.
Genau, ja.
Ja, ja. Nee, also das war schon cool. Also es war mega cool. Nicht falsch verstehen, es war echt cool. Aber da habe ich New York anders kennengelernt.
Also New York würde ich auf jeden Fall mit euch auch zusammen mal machen, wenn es mal ist.
Ja.
Irgendwann.
Ja, jetzt du als Local könntest uns das natürlich gut zeigen.
Ich habe jetzt gute Tipps und ich kenne jetzt ein, zwei Leute.
War das jetzt ein kleiner Hinweis auf deinen Junggesellenabschied oder was?
Ich habe jetzt zwei Trauzeugen announced. Die werden auf euch zukommen.
Sagst du uns gleich noch nach der Ding, oder? Nach der,
okay. Kann ich machen.
Okay, perfekt. Sollen wir noch zum Abschluss als Mini-Story am Limit, sollen wir die erste April-Geschichte noch erzählen?
Ja, bitte. Bitte, Dani.
Ich war ja fein raus diesmal. Oh, ich
okay,
war so froh.
Also. Okay, Story, let's go. Also Leute, 1. April, ihr müsst euch vorstellen, wir haben ja, glaube ich, schon mal, für alle, die neu dabei sind, wahrscheinlich nicht, aber die schon länger dabei sind, die kennen das, erzählt, dass Pogo, also einer unserer Freunde, es liebt, am 1. April jemanden reinzulegen. Es ist wirklich für ihn der Tag des Jahres. Er steckt so viel Energie rein, er möchte immer wirklich, dass irgendjemand richtig auf die Fresse fliegt. Und ich bin vor 2 Jahren das erste Mal, ich bin ja noch ein bisschen frischer in diesem Freundeskreis, jetzt auch nicht mehr so frisch, aber da es war, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren war das erste Mal, dass ich in seine Falle getappt bin. Damals noch zur Corona-Zeit, da hat er gesagt, irgendwie hatte sein Dad anrufen lassen, der hat sich als Gesundheitsamt ausgegeben und hat mir quasi gesagt, hey, mir droht eine Riesenstrafe, weil ich irgendwelche Corona-Regeln nicht eingehalten habe und so weiter und so fort und irgendwo geflogen bin. Also hat mich komplett reingelassen, ich bin heftig drauf reingefallen, weil das halt einfach so seriös klang, so ein bayerisch sprechender älterer Herr am Telefon.
Das hat er bei mir damals auch gemacht,
genau.
Bei uns in der Firma.
Also das war auf jeden Fall, das war so seine...
Hatte ich meine Story erzählt von
ja,
letzten
die Joko-Geschichte. Also,
ja, genau. Dieses Arschloch, Alter. Hat mich so
also,
dran
letztes
bekommen.
Letztes Jahr war Mietje dran. Letztes Jahr, ich bin komplett heile geblieben, hab mich auch gefreut, dachte mir, okay, jetzt hat er, ich dachte ja, wenn er einen einmal hatte, so, dann wird er sich ein neues Ziel suchen, weil ich sag mal, ist ja irgendwann schwierig. Ne? So. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, es ist der 1. April, ich wache in der Früh auf, schaue auf mein Handy und sehe, ich habe einen Anruf in Abwesenheit von einer Vorwahl, die mir nichts gesagt hat. Und dann habe ich das gegoogelt und dann stand da Südafrika. Da hat mich eine Nummer aus Südafrika angerufen. Und mein erster Instinkt war, zu meiner Freundin zu sagen, ich wette, Pogo hat einen Südafrikaner engagiert, der jetzt versucht hat, mich anzurufen und mich am 1. April reinzulegen. Und dann, ja, sie hat nicht groß darauf reagiert, ein bisschen geschmunzelt, wie auch immer. Ich hatte es auch nicht mehr groß verfolgt. Wir haben den Tag, es war ein richtig schlechtes Wetter, wir sind so ein bisschen auf der Couch gechillt, waren noch ein bisschen müde, haben einfach gepennt und dann irgendwann war so eine Restaurant-Bar-Eröffnung von Freunden, von Kevin Volland unter anderem, der hat hier so einen kleinen Laden übernommen in Kempten und dann haben wir gesagt, komm, jetzt schauen wir noch kurz vorbei, dann sind wir dahin auf einen Drink, wie auch immer, ganz nett war es und so weiter. Dann kommen wir abends nach Hause, dann sagt mir eine Freundin zu mir, ich muss auch schnell einen Briefkasten, weil die Handwerker, die letzte Woche da waren, die haben noch einen Chip gehabt, die haben die da reingeschmissen. Ne? Ich so, ja, okay, dann ist sie zum Briefkasten, dann kommt sie zurück und sagt, da war noch ein Brief für dich. So. Sie hat so einen gelben Umschlag in der Hand, also so ein gelbes Briefkuvert, was ja nur von Ämtern benutzt wird oder halt von, ne, was bedeutet denn gelber Brief offiziell? Ich weiß gar nicht. Also das kriegst du halt, wenn, könnt ihr mir sagen, für was genau das gelbe Kuvert steht? Gibt es da ein offizielles Bezeichnung oder wann man das nehmen darf oder eine offizielle Regelung,
also
wie das funktioniert?
Offiziell, also ich glaube, es hat einen relativ einfachen Hintergrund und zwar, dass das die Umschläge sind, wo man sich, wo die Post sich quittieren lässt, wer und wann das angenommen hat. Relativ
okay.
Sicher. Und die kann man aber einfach so bestellen, weil Hintergrundwissen, Spoiler, er hat die gekauft im Internet für, keine Ahnung, 100 Stück für 8 Euro oder so.
Ach krass.
Also man kann sich die Umschläge holen, das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Und dann hat er die genutzt. Und ich glaube, also mittlerweile weiß ich, dass nicht jeder gelbe Brief schlimm ist, mit meinen 33 Jahren Lebenserfahrung. Oft ist es einfach so eine Mahnung oder so, wo man sagt, ja okay. Die wollten nur, dass die Mahnung dann auch wirklich, ne?
Dass man halt weiß, dass sie das
Effekt
ankommt,
hat.
Ne? Also da steht ja dann
so?
Außen auch dann dran,
genau.
Zugestellt, so und so viel Uhr, dann ist die Unterschrift mit drauf, außen auf dem
genau.
Umschlag. Also es schaut auf jeden Fall unfassbar offiziell aus, so für meinen Geschmack. Ne? Dann habe ich schon gelesen, Staatsanwaltschaft München, ne? Als Absender.
Oh.
So, dann bin ich hoch in die Wohnung, hatte schon so ein mulmiges Gefühl, dachte mir schon, okay.
Dass es nicht heimlich im Treppenhaus noch aufgemacht
ja, nee, das nicht. Aber ich habe mir schon irgendwie gedacht, boah, weiß ich nicht. Erster Gedanke war aber, woher kennen die meine neue Adresse? Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht umgemeldet. Na, das, also da dachte ich mir schon, wow, sie müssen ja ganz schön fit sein. Ne, da ganz schön gewieft, dass die wissen, wo ich wohne. So, ich
ja, die hören halt unseren Podcast.
Ja gut, da nenne ich jetzt auch keine Adressen eigentlich, aber naja.
Selten.
Ich mache also diesen Umschlag auf und es schaut unfassbar echt aus. Ihr müsst euch vorstellen, das Logo Staatsanwaltschaft München, sauberer Briefkopf, sauber adressiert, richtig förmliches Anschreiben, sehr geehrter Habt. Wir möchten Sie hiermit, was weiß ich, in Kenntnis setzen, wie auch immer, dass gegen Sie ein Strafverfahren nach Paragraph so und so eingeleitet wurde, aufgrund, ich glaube, was verstand da irgendwie halt, nicht Rasen, sondern so, Gefährdung des Straßenverkehrs oder irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie so in die Richtung, wegen meinem Bugatti-Video, wo ich Bugatti fahre. Ne, da fahre ich ja. Das Ding ist, ich fahre schnell im Video, ganz klar. Aber es ist nichts Illegales, es ist nicht der Topspeed, wir sind nicht auf Zeit gefahren, wie auch immer. Also es ist eigentlich nicht illegal, es ist natürlich schnell. Und das Ding ist, ich weiß von anderen Leuten aus dieser, ich sag mal, aus meiner Branche, dass es solche Verfahren gibt. Also es gibt wirklich Staatsanwaltschaften, die sind da sehr dahinterher, die passen da auf. Da gab es auch schon Verfahren, von denen ich weiß, also es ist nicht ohne, es ist so ein bisschen ein schmaler Grat. Es ist so eigentlich, ne, du darfst ja eigentlich offiziell unlimited fahren auf der Autobahn, aber dann, wie auch immer, da gibt es verschiedene Regelungen, will ich auch gar nicht drauf eingehen.
Gefundenes Fressen für einen, der dich reinlegen
Gefundenes Fressen, so. Weil ich natürlich schon... sag ich mal, das einfach schon kannte und den dementsprechend natürlich in dem Moment dachte und auch ausgesprochen habe, so, jetzt bin ich dran. Fuck. So. Und dachte mir, so eine Scheiße, wirklich, jetzt muss ich mir am Feiertag noch mit sowas oder am Sonntag war das, muss ich mir mit sowas noch beschäftigen irgendwie. Hab diesen Brief halt aufgemacht und hab halt, ich meine, es waren zwei, drei theoretische Formfehler, die mir hätten auffallen können. Das erste war, dass da, also eben das mit der Anschrift. Das zweite war, dass da stand, also auf dem Briefkopf stand 1.4., aber als auf der Zustellung des gelben Zettels stand 30.3. Und der Staatsanwalt, der hieß Walter Scheide. So. Aber es sind natürlich alles Dinge, auf die du in so einem Moment nicht achtest, weil du erstmal Puls kriegst, weil du erstmal denkst, scheiße, ne? Und ich dachte mir einfach nur, boah, fuck. Mein erster Instinkt war, was ich immer mache, wenn ich ein Problem habe, ich rufe Tobi an. Und Tobi habe ich dann erzählt und der war schon so, ja, der ist schon so ans Telefon, den habe ich nämlich selber im Vorjahr reingelegt und er dachte, ich rufe ihn jetzt an, um ihn wieder reinzulegen.
Nee.
Und ist dann quasi hat mich gar nicht ernst genommen mit dem, was ich ihm gesagt habe, weil er dachte, du laberst scheiße, aber das hat dich auch nicht alarmiert. Ja, ich wusste ja, dass 1. April ist, aber es sah so offiziell aus, es war einfach, ich dachte, niemals wäre ich auf die Idee gekommen, dass Pogo, dieser kranke Penner, dass er einfach einen Brief, also dass er erstmal meine Freundin einweiht, die wiederum schon seit dem Zeitpunkt, wo ich diesen Brief in der Hand hatte, hat sie schon heimlich mit Pogo, also hatte sie Pogo am Telefon, sodass er auch noch so, wie sagt man, ein Schadensphobie ist, dass er jeden Wutausbruch, jede Emotion von mir quasi miterleben konnte. Und wirklich dieses, also es war wirklich ein krasser Prank, muss man sagen. Ich glaube, man kann auch sagen, zwei andere in unserem Freundeskreis haben ebenfalls einen gelben Brief bekommen. Ja. Sind ebenfalls, der eine hat gleich direkt einen Anwalt eingeschaltet. Also ja. es war sehr doll. Es war wirklich sehr doll. Und sehr gut. Also das war schon gut. Champions League, muss man sagen. Meine Freundin, muss ich auch, auch gedacht, super, ey, dass sie, aber sie hat ja mitgespielt, sie war ja im Vorfeld eingeweiht, hat mich auch.
Musste die Vertrauensfrage stellen.
Genau, musste ich auch erstmal die Vertrauensfrage stellen an dem Tag. Also, es war insgesamt ein sehr, sehr krasser Move. Und wir müssen eigentlich uns irgendwann mal.
Schlagen wir zurück.
Ja, werden wir natürlich jetzt nicht besprechen, aber ich finde es eine schöne Geschichte und würde sagen, damit lassen wir euch jetzt in Ruhe und hören uns nächsten Donnerstag wieder. Ihr habt die letzten Worte. Tschüss.
Ciao.
Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss, ihr Lieben.